Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zum 125. Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wie bereits in der letzten Ausgabe, so auch in dieser wieder ein Panel der Banking Exchange Konferenz, der BEX, die vor ein paar Tagen in Frankfurt stattfand. Wir haben diesmal in dieser Ausgabe das Panel zum Thema SMB Banking oder Finanzdienstleistung im Mittelstand. Wir haben als Gäste Christoph Planterer von Kontist, Martin Kristal von der Commerzbank, Stefan Heller von Fincompare und Claudia Wilhelmer von Revolut. Das Ganze wird moderiert von Kilian Thalhammer vom Payment and Banking Team. Bevor wir starten, kurz der Dank an SHC Stolle Consultant, unser aktueller Sponsoring-Partner und Medienpartner, der uns beim Blog und beim Podcast hier unterstützt. Vielen Dank.
Genau, zweites Panel für heute. SMB-Banking oder SME-Banking. Freue ich mich drauf, interessantes Thema. Kurze Runde machen. Wir haben keine Frau dabei, deswegen von rechts nach links. Martin von der Commerzbank da, als Vertreter der klassischen Banken. Claudio von Revolut, Stefan von Fincompare und den Chris von Kontist. Danke, dass ihr da seid. Ich freue mich auf eine aktive Diskussion zum Thema SMB. Ich glaube, da habt ihr alle aus unterschiedlichen Sichtweisen ein bisschen was beizutragen. Und würde gleich mal anfangen, so mit der ersten Frage Richtung Martin, das Wort SMB-Banking, was ist denn das überhaupt? Also wie schaut denn die Zielgruppe aus? Wie greifbar ist die? Oder ist das überhaupt eine Zielgruppe? Oder ist es eigentlich viel zu weit oben, dass man eigentlich sagen muss, hey, wir können nicht von SMB reden, sondern wir müssen schauen, hier gibt es eine Richtung, da gibt es eine Richtung. Wie seht ihr denn das?
Ja, also wir haben bei der Commerzbank den Bereich Unternehmerkunden gerade auch ganz frisch quasi gegründet oder sind gerade noch in Gründung im weitesten Sinne. Das umfasst im Endeffekt alle Kunden bis knapp 15 Millionen Umsatz. Ultra heterogene Gruppe, das ist vom Zahnarzt über den Wirtschaftsprüfer bis zum Berater, bis zum Handwerker, bis zum Handel oder eben produzierenden Gewerbe, irgendwie alles. Mit verschiedensten Kundenbedürfnissen und verschiedensten Voraussetzungen, gerade was das Thema Finance und Banking angeht. Da macht in Teilen die Frau oder der Mann abends im Grunde genommen die Buchhaltung und die Abrechnung noch selbst. Zum Teil gibt es dann schon irgendwie Unternehmen, die halt eine Buchhaltung und Ähnliches haben und deutlich komplexere Finanzgeschäfte tätigen. Sind knapp 99% der gesamten deutschen Wirtschaft, also machen im Endeffekt das Gros der Unternehmer aus, die es gibt in Deutschland. Also danach kommen eigentlich weitestgehend Corporates. Und es hat ein extremer Wachstumsmarkt, weil gerade diese ganzen Themen rund um Banking und auch alles, was mit der Regulatorik kommt, zum Teil gerade diese kleinen Unternehmen oftmals auch ein Stück weit überfordert, wo wir halt auch sagen, naja, als Bank oder auch gemeinsam mit Fintechs ist das durchaus ein Markt, der extrem attraktiv ist und auch noch attraktiver wird aufgrund der Themen, die da kommen mag.
Jetzt sagst du aber, das ist ja heterogen, trotzdem packt ihr es in einen Bereich rein. Wie sinnvoll ist denn das? Also von der Produktsicht, ich kann mir schon vorstellen, dass das Produkt für jemand, der zu Hause seine Buchhaltung macht mit 5 Belegen, zu jemand, der, keine Ahnung, einen dreistelligen Millionenumsatz macht, da ist die Anforderung ja doch nicht dieselbe.
Ja, jein. Also wir haben jetzt gerade auch dort so sehr stark das Thema Personas nochmal mit aufgenommen, also im Sinne von eher in dieser Zielgruppe zu schauen, wie können wir über Personas nochmal ein bisschen zielgerichteter, basierend auf Plattformlösungen, den Kunden ansprechen, über seinen Lifecycle. Ne? Also in der Gründungsphase, ob das jetzt ein Schreiner ist, der irgendwie eine Werkstatt übernimmt oder ob es ein Arzt ist, der eine Praxis übernimmt. Die Produkte dahinter sind doch relativ ähnlich. Es ist ein anderes Segmentangang, andere Thematik, wie du die Leute auch bespielst. Aber im Großen und Ganzen ist die Lösung dahinter schon ähnlich zu sehen zumindest. Okay.
Stefan, ihr macht ja was vielleicht da so ein bisschen reingeht. Ja? Also ihr profitiert, so meine Sicht, so ein bisschen davon, dass es hier einen Bedarf gibt, wo es auch eine Rolle gibt für jemand, der so eine gewisse Marktplatz-Intermediärrolle spielt. Spürt ihr das, dass ihr sagt, okay, da gibt es einen Need, da muss ich genau auf die Zielgruppe zugehen und deswegen, sagen wir mal, schalte ich mich so mehr oder weniger dazwischen, zwischen der klassischen Bank und dem Kunden? Entsteht da eine Lücke, wo man reingehen kann?
Genau, also was wir gemerkt haben, ist halt, in Deutschland gibt es natürlich sehr, sehr viele Banken, alternative Finanzierer und Fintechs als solche, die nach diesem Markt Unternehmerkunden oder kleine Mittelständler auf den zielen und dadurch ganz viele Lösungen. Und das Hauptproblem ist eigentlich, diese Lösungen zu finden. Ja? Wir sehen das so, eine Bank denkt immer so, alle Lösungen aus einer Hand. Ja? Vielleicht bauen sie immer mehr Produkte im Haus auf, um sozusagen diesen Unternehmer Cross-Selling und Upselling zu verkaufen. Aber woran wir halt glauben, ist, es macht viel mehr Sinn, alle Lösungen unter einem Dach zu haben, aber von ganz vielen Händen. Ja? Das heißt, wir glauben, dass das Banking als solches modular wird und dass Unternehmer in eben verschiedenen Zyklen ihres Unternehmens, also wir haben gerade die Neugründung des Schreiners gelernt, aber es gibt genauso eine Weihnachtszeit, wo produzierende Unternehmen oder Leute, die daraus profitieren, einkaufen müssen und kurzfristige Liquiditätsthemen haben. Das heißt, es gibt über das Jahr oder über mehrere Jahre ganz viele Produkte, die so ein Unternehmen eigentlich nutzen kann, aber nicht unbedingt von einem Provider bekommen muss. Ja? Und das ist genau da, wo wir reingehen.
Also was nimmt euch denn der Kunde dann wahr? Seid ihr für den eine Bank, obwohl ihr natürlich keine seid? Seid ihr für den jemand, der Angebote vergleichbar macht? Seid ihr für den jemand, der ihm hilft, das zu kriegen, was er braucht? Wo ist denn da so die, seid ihr da so positioniert?
Wir sind in erster Linie sind wir Technologiedienstleister. Ja? Das heißt, es gibt Kunden, die übers Internet kommen, die uns finden über FinCompare, die, sag ich mal, das User-Frontend darstellt als Webseite. Aber wir haben unten drunter auch White-Label-Lösungen und API-Lösungen, die teilweise in Partnerschaften mit Banken auch integriert funktionieren. Ja? Das heißt, wir differenzieren da nicht unbedingt, dass das jetzt unser Kunde sein muss, sondern wir wollen eher die Lösungen liefern und die halt sehr, sehr stark nicht aus dem Produktkatalog entstehen, sondern aus den Bedürfnissen der Kunden. Ja? Weil der Kunde wacht ja nicht morgen auf und sagt, ich hätte gern Factoring, sondern der hat eher ein Liquiditätsthema oder Working Capital Thema und Factoring ist dann die Lösung zu diesem Problem.
Aber der wacht ja auch nicht auf und sagt, ich brauche Technologie, sondern der wacht und sagt, ich brauche Geld und ich schaue, der es mir am einfachsten besorgen kann. Oder?
Genau, und da ist eben die Technologie, die das Thema einfach macht, weil heute wäre der Fall, er müsste bei verschiedenen Anbietern im Markt manuell sich bewerben, Anträge ausfüllen, die mehrheitlich auf schönen entweder PDF-Bögen oder auf Papier noch existieren. Und dann kann er irgendwie 8 Wochen warten und erfährt dann, ob es einer macht oder auch nicht. Ja? Und die Zeit hat eigentlich keiner.
Okay. Jetzt hat man ja, wenn man davor war, da hätte ja eigentlich, ich habe mal vorher kurz gequatscht, auch ganz gut reingepasst, kooperieren und resignieren und oder resignieren. Vielleicht da anknüpfen, wie ist denn da deine Erfahrung? Weil das wird ja ein Day-to-Day Business sein, das du da hast, ja? Dass du eigentlich sagst, ich brauche einerseits die Banken, umgekehrte Frage, brauchen die auch mich? Und generiert ihr zusammen einen Mehrwert für die Kunden oder wie ist da dein Statement dazu?
Es gibt ja unterschiedliche Stufen der Kooperation bei uns. Also es gibt bei uns halt Banken, die finanzieren, die sind Finanzierungspartner. Da gehen die Kooperationen relativ einfach, weil wir natürlich Geschäft liefern. Das sind klassische Vermittlerverträge, das geht relativ gut. Bei uns geht es ja dann um tiefere Integrationen, ja, dass wir raus wollen aus sozusagen dem Vertriebsvorzimmer bis rein vielleicht ins Kreditmodell über direkte API-Anbindungen oder eben auch auf der Vertriebsebene, dass wir sagen, hier ist unsere White-Label-Lösung, integriert uns in euer Online-Banking und dadurch habt ihr Zugriff auf 50 Fintechs, über die hättet ihr sonst keinen Zugang und könnt dadurch euer Produktportfolio erweitern. Und da wir kennen sehr gut die ersten Räume der Banken, aber wir sind in den zweiten Raum vorzudringen, ist immer noch ein bisschen ein Mysterium für uns. Ja. Es gibt da auch keine Anleitung dafür. Ja.
Die Standard-Checkliste.
Nee. Ich habe irgendwie das Handbuch nicht bekommen. Ich habe im Goodiebag schon geschaut, aber da war es nicht drin.
Doch, die Flaschen stehen
da. Ja, da musst du bis zum Schluss bleiben. Ja. Gut. Chris, bei dir. Ihr macht ja einen Bereich des SME-Bankings oder des SMB-Bankings. Also sehr stark fokussiert auf Freelancer, auf Berater. Wie lukrativ ist denn der Markt überhaupt? Ist da ein Markt? Wahrscheinlich eine Frage, die du oft gestellt kriegst von dem einen oder anderen, der bei euch Geld investieren möchte oder auch Geld investiert. Wo ist denn da das Geschäft? Und wer hatte das denn vorher, das Geschäft? Gab es das vorher? Gab es das gar nicht?
Also gut, dass es da einen Markt gibt, das hoffe ich schwer. Nein, es gibt, glaube ich, auch einiges an Zahlen. Nur ganz kurz auch nochmal zur ersten Frage hier. Ich glaube, ich sehe das gar nicht so stark im Sinne von Umsatz getrieben. Ne? Wie viel Umsatz haben die Leute? Weil ich habe durchaus One-Man-Shows, die einige Millionen Umsatz machen können. Das ist nicht so stark, sondern ich glaube, der Markt ist sehr stark differenziert im Sinne von zum Beispiel, habe ich Angestellte oder habe ich nicht? Weil im Endeffekt, wir gehen ja mit unserem Produkt sehr stark rein und versuchen quasi den Arbeitsalltag der Selbstständigen, die unsere Zielgruppe in erster Linie sind, ob es jetzt eine UG, GmbH oder, ne, also typische One-Man-Show. Ich sage immer, bei uns ist Kunde, wer quasi selber noch, es gibt eine Person, die Zugriff aufs Bankkonto hat, es gibt eine Person, die irgendwann mal nachts die Buchhaltung macht, ja, da ist eigentlich der Unterschied, die Definition und nicht so schwer das Umsatzfeld, ne? Also wenn ich jetzt sehe, wie viel quasi die Umsätze teilweise unsere Kunden auf den Konten haben, dann denke ich schon, ja, das sind schon durchaus lukrative Kunden, damit kann man weiterarbeiten, das ist schon sehr in Ordnung. Ja gut, vorher war es natürlich so in unserem Segment der klassischen Selbstständigen, dass ganz, ganz viele einfach ihr Privatkonto genommen haben, ne, und darüber das Ganze gelaufen haben, aber jetzt kommt der Druck eben von Bankenseite so unter dem Motto, naja, möchten wir jetzt nicht mehr, versuchen wir aber irgendwie anders zu monetarisieren und dann haben wir sie natürlich bei uns vor der Tür stehen, ne? Also entweder N26 typisch oder jetzt wahrscheinlich dann auch gerne bei euch, ja. Wo dann eben es heißt so, okay, ihr wollt uns jetzt also quasi nicht mehr über das Privatkonto haben, wir gehen jetzt darüber. Wenn ich mir anschaue, ich habe gerade eine Studie, ist von 2014, durchschnittlicher Umsatz an Gebühren und glaube ich, Zinsen war das noch irgendwie 300 Euro pro Kunde pro Jahr in diesem Segment. Ne, als Privatkunde kriegt man es ganz umsonst. Ne, und da ist ja noch nichts an Upselling oben mit drauf. Ne? Ja.
Das heißt, Markt, sagst du, ist gar nicht, ist da, Geschäftsmodell ist auch da. Davor war der Markt nicht so klar bedient von jemandem, sondern es war entweder Privatkonto oder, was ich mir auch vorstellen kann, da ist viel Geschäft mit den klassischen Kreditkarten-Companies. Ich glaube, Amex wird jemand sein, der da genau in den Markt reingeht. Und wie siehst du da die Berührungspunkte? Ist das jemand, wo du sagst, gegen den konkurriere ich schon?
Oh, sehe ich jetzt eigentlich eher weniger. Also ich meine, der typische Kunde, der zu uns kommt, ja, wir haben ja auch versucht zu sagen, okay, ein Konto, who cares about ein Konto heutzutage, ja, kann ich irgendwo aufmachen, haben wir alle und so weiter. Ja, wir müssen reingehen und Mehrwerte generieren. Vor allen Dingen, wenn wir dazu, das klingt jetzt natürlich so Beraterdeutsch, aber wir müssen irgendwas anbieten, wo der Kunde bereit ist, dafür was zu bezahlen. Ne? Und da sehen wir hin und sagen, wir haben eine App, die zum Beispiel automatisch die Steuern beiseite belegt, die tief in die Buchhaltung integriert. Wir haben eine Umfrage gemacht bei Selbstständigen im Feld, ne? Wie viel Zeit verbringt ihr im Monat mit Bürokratie, also vorbereitende Steuererklärung, Rechnungsstellung und so weiter, 2 Tage im Monat im Schnitt. Das sind 24 Tage im Jahr. Einen ganzen Monat vergeht einfach einem Selbstständigen da drauf, irgendwelche Bürokratiekram zu machen. Das heißt, wenn du an der Stelle ansetzt und hier wirklich massiv optimierst und Zeit sparst und sowas, ja, dann lieferst du da ganz klar einen Mehrwert, würde ich sagen. Und dann hast du auch ein anderes Argument zu sagen, wir möchten ganz gerne hier Geld verdienen, weil wir bringen dir ja auch was, ja, irgendein Konto, ja, okay. Also, ne?
Ist so. Claudio, wie ist denn das bei euch? Also wenn man sich euer Produkt anschaut, wo ich es mir angeguckt habe, ich könnte nicht 100% zuordnen, ist es ein reines B2C oder ein B2B-Produkt? Ist das überhaupt aus eurer Sichtweise wichtig? Oder sagt ihr, ihr macht ein Produkt und die Zielgruppe kommt dann schon und die Zielgruppe ist auch teilweise Business und teilweise B2C oder habt ihr es bewusst auf einen Markt ausgerichtet, gesagt, okay, hier gehen wir irgendwo rein. Also wo siehst du euch als Revoluta positioniert?
Ja, also genau, für uns ist es so, wir sind sehr global aufgestellt. Alles, was wir tun, ist eigentlich auch sehr breit. Also alles, was wir momentan machen, ist zwar fokussiert, aber sehr breit aufgestellt. Das heißt ganz kurz für alle diejenigen, die von Revolut nicht allzu viel wissen, wir bieten 2 Produktkategorien. Das eine ist ganz normal das B2C-Geschäft und das andere ist jetzt neu eigentlich das B2B-Geschäft. Das ultimative Ziel von uns ist es, ein globales Netzwerk aufzubauen. Das ist auch dort, wo die Firma momentan sehr erfolgreich hingeht. Vielleicht ganz kurz, dass man versteht, was es ist. Es ist im Grunde genommen für Endkunden eine App, mit der man sich sozusagen innerhalb von 3 Minuten für ein Girokonto, also in 3 Minuten ein Girokonto eröffnen kann. Und man kann dann sozusagen in 25 verschiedenen Währungen Geld erhalten und versenden. Was man dazu bekommt, und das ist sehr wichtig, ist eine Mastercard, sodass das Geld dann auch einsetzbar ist. Ich habe das da mitgebracht, dass das ja jeder sieht und von uns bekommt auch jeder eine Karte. Ich gebe das auch gleich an alle von euch. Der eine oder andere. Ich bin noch nicht ganz angekommen.
Warte. Aber immer noch sehr schön, der Klappmechanismus.
Du kriegst eine Premium-Karte.
Die habe ich noch nicht. Ne? Also jetzt,
Und der zweite Bereich ist eben ganz stark das Geschäftskonto sozusagen. Wir stellen uns auch da sehr breit auf. Wir haben 3 Produktkategorien innerhalb des Geschäftskontos. Das heißt, wir adressieren nicht nur die kleinen und mittleren, sondern auch die ganz großen. Man kann es bei uns so sagen, wir haben mittlerweile große Kunden wie zum Beispiel Virgin Atlantic oder die KLM. Das heißt, die meisten der Stewardessen und Piloten zahlen wirklich schon über Revolut. Das ist ein tolles Ergebnis für uns und das rollen wir momentan global aus.
ist es dann für die ein Add-on, also ein zusätzliches Produkt, oder geht ihr irgendwo rein, wo ihr was ersetzt? Wenn man sagt, okay, da gehen wir rein und ersetzen eine alte Lösung, wie auch immer die ausschaut, ja, oder so, oder machen die das, sagen, okay, das probieren wir jetzt mal zusätzlich raus, es schadet uns ja nichts und wir werden dann halt nach ein, zwei Jahren mal sehen, ob es sich wirklich lohnt, das zu machen oder eben nicht.
Genau, also allgemein sind wir sicherlich sehr aggressiv im Markt. Das heißt, wir sagen aber auch niemandem, dass er praktisch sein Konto komplett durch uns ersetzen soll. Wir glauben, dass wir die Leute über die Zeit überzeugen und das wird dann jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, und das ist sicherlich der ganz große Bereich, der uns sehr viele Vorteile verschafft, bei uns gibt es keine Auslandseinsatzgebühren, keine Gebühren für internationales Geld versenden. Das heißt, hier ist es sicherlich ein gewisser Mehrwert, den man heute von einer traditionellen Bank nicht bekommt, wo wir natürlich sicherlich zeitweise auch als Zweitkonto dienen, aber uns dorthin arbeiten, dass wir viel mehr bieten. Was heißt das? Vielleicht ganz allgemein noch dazu. Wir schauen, dass wir das Kernprodukt selber bieten. Das heißt, das ist einmal Konto mit Subkonten, also in verschiedenen Währungen plus Karte. Ganz egal, ob das ein Mastercard oder Visa ist. Und dann ist sehr stark der Plattformgedanke, BSD2 für Europa vor allem. Das heißt, wir wollen uns als zentrale Plattform hinstellen und wir können theoretisch in jedem Land, wo wir aktiv sind, mit Partnern zusammenarbeiten. Unser Leitsatz intern ist eigentlich localize to globalize. Das heißt, wir müssen unser Produkt sehr stark an die Nationen anpassen, sodass wir dann in jedem Land die Angebote schaffen können, die auch dort gebraucht werden.
Jetzt hast du als einziger, glaube ich, in der Runde diesen internationalen, globalen Pitch gemacht, den man natürlich bei Startup mit viel Geld muss man ihn machen. Also ohne Weltherrschaft geht es nicht. Martin, funktioniert das denn? Also was sagt die Commerzbank dazu? Wie international geht ihr rein oder sagt eigentlich, nee, das ist meine Zielgruppe ist hier lokal und was jetzt die Franzosen oder die Engländer oder die Spanier da machen, da gehen wir gar nicht rein. Oder das macht halt jemand lokal, ob es jetzt eine Schwester oder jemand anders ist. Funktioniert das oder ja. Wie weit funktioniert das?
Also kurz ein Satz zu deinem Vortrag gerade. Wir haben gerade festgestellt, dass wir 2015 schon miteinander zu tun haben. Da hat ja bei uns gepitcht, weil da war ich noch bei der Telekom damals. Ich freue mich wie Bolle, dass du hier noch sitzt und das noch so gut läuft für euch anscheinend. Also das finde ich mal lustig, jetzt nochmal ein anderes Produkt von euch zu bekommen. Da wart ihr ja gerade am Start, glaube ich. Ne? Genau. Da seid ihr gerade losgegangen. Ne? Insofern freue ich mich sehr. Ja, Internationalisierung, also grundsätzlich für das Kundensegment ein Riesenthema. Das nimmt halt auch sehr, sehr stark zu. Also wir hatten jetzt gerade nochmal, als wir den Bereich aufgestellt haben, auch nochmal uns die Zahlen angeguckt, wie international affin sind eigentlich unsere Kunden in diesem Segment. Und gerade Handel und produzierendes Gewerbe, auch im kleinen und mittleren Mittelstand, ist halt sehr international mittlerweile. Und Auslandsfinanzierung, Auslandszahlungsverkehr, aber auch Internationalisierung im Sinne von Expansion nach außen wird halt immer, immer wichtiger da. Also Thema Globalisierung kommt auch bei den Kleinsten mittlerweile an. Ob das im Einkauf ist, wo dann auch entsprechend Derivate oder andere Produkte halt immer wichtiger werden. Also doch durchaus komplexere Produkte als nur Zahlungsverkehr. Und das ist eins der Zielsegmente. Die Commerzbank ist ja eine der großen Außenhandelsbanken im Endeffekt in Deutschland und wo wir halt auch sehr stark drauf springen eigentlich am Ende des Tages. Also sehr, also um deine Frage zu beantworten, ja, sehr wichtig.
Aber ich meine, daran erkennt man doch, glaube ich, deutlich, dass sich unser Zielsegment doch unterscheidet, weil wenn ich es mir anschaue, eben in der One-Man-Show-Geschichte, ja. Wie gesagt, umsatzunabhängig, ja, Euroraum ist wichtig, ja, darüber hinaus, Currencies zum Beispiel ist eine relativ geringe Anfrage bei uns. Ah. Ne? Also das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem interessant wäre, in andere Märkte zu gehen, aber die Herausforderung in diesem Segment, ich glaube dann auch, dann gibt es dann auch Angebote, ja. Wo die Leute direkt hingehen und sagen, okay, brauche ich Internationalisierung, ist natürlich im Mittelstand was ganz anderes als jetzt bei der One-Man-Show. Ne?
Das ist klar. Ja, und vor allem auch den Mehrwert, den du argumentiert hast, dass du sagst, okay, ich will mich weiter rein integrieren in meine Buchhaltung, in meine Steuersoftware. Da ist, glaube ich, so eine Internationalisierung doch deutlich schwieriger, ja, weil das wird in Frankreich
ganz... Es gibt ja gar keine Anbieter, kaum die irgendwie da international aufgestellt sind.
Ne? Ja, das heißt, du musst es in jedem Land eigentlich wieder neu machen, was vielleicht über einen Plattformgedanken funktionieren kann, weil du willst es ja auch nicht überall selber machen, aber das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ja. Ne? Also da glaube ich, ist eine gewisse Grenze da, lohnt sich das überhaupt?
Genau, ich meine, jedes Land muss ein komplett neuer Business Case sein, also die da zu sagen, okay, wie viel kriege ich eigentlich raus, wenn ich ins nächste Land gehe? Mhm. Weil klassisch, die Banken sind ja auch sehr lokal aufgestellt. Und ich meine, an einem Beispiel kann man sehr, sehr gut sehen, das ist diese IBAN-Geschichte. Ne? Ich meine, jetzt als Selbstständiger, wenn ich in Spanien jetzt einen deutschen IBAN eingebe und dann zum Beispiel irgendwas für einen Staat mache, kriege ich ja nicht ausgezahlt. Ja. Akzeptieren ja nur spanische IBANs. Also ich meine, das sind so diese kleinen Geschichten, wo man im Endeffekt sagt, da stehen wir alle davor und wenn wir dann nach international gehen und sagen sich, ja schön, okay, deutscher IBAN, aber ne? Das sind so diese Späßchen, die uns dann alle
unterhalten. Die Details,
ja. Genau. Vielleicht nur kurz, Zahl kommt mir gerade in den Kopf, wir hatten das jetzt letztes Mal für einen Workshop. 25% des deutschen Exports wird halt von KMUs gemacht. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen, sondern das ist schon echt eine Nummer da an der Stelle. Ne? Zahlungsverkehr ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber gerade Exportgeschäft schon ein großes Thema.
Wir haben ja vorher auch bei der Intro ein bisschen was zum Thema, zum Buzzword Digitalisierung gehört. So, wie digital ist denn diese Zielgruppe, die ihr da habt? Ja? Also wie weit muss man die denn auch educaten? Ja, weil digitales Produkt ist ja das eine. Wenn es die Zielgruppe nicht hergibt, dann nützt es wenig. Stefan, was meinst du, wie viel musst du da dem Kunden noch erziehen? Will der nicht trotzdem PDFs ausdrucken und 8 Wochen warten, weil das halt so kennt? Ist da auch viel Beratung dabei?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen das schon. Das unterscheidet sich natürlich. Es gibt Early Adopter, es gibt Unternehmer, die sind extrem digital. Die haben pushen das auch sehr stark in ihren Unternehmen. Ja. Aber die breite Masse ist immer noch relativ offline. Ja. Das ist natürlich für jemanden wie uns, wir machen Finanzierungslösungen für Finanzierungsvolumen bis zu 10 Millionen Euro, ja, dass das nicht komplett digital abgeschlossen wird, ist klar. Ja. Das ist einerseits auf der Finanziererseite, wenn da ein Lager bewertet werden soll, wird das Lager angeschaut. Ja. Da wird nicht einfach geglaubt, dass das jetzt 5 Millionen wert ist. Ja. Und das heißt, man muss sich überlegen als Fintech, ja, man muss sich überlegen, wie koche ich eigentlich diese Prozesse in die Systeme mit rein. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders bei einem Konto, was irgendwie schon digitaler sein kann, aber wenn es eben um sag ich mal, Finanzierungsthemen gibt oder auch beratungsintensive Entscheidungsprozesse, dann muss man sich halt überlegen, wie schaffe ich es in einem System, diese Beratung mit abzubilden. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass man einen kompletten Artificial Intelligence, Robo-Advisor, kann auch Buzzword-Bingo-Maschine baut. Ja.
Die brauchst du an anderer Stelle.
Genau, brauche ich woanders. Ja. Aber die Realität ist halt, man muss es halt schaffen, das ins System zu kochen. Wir haben das bei uns gelöst, indem wir halt FinCompare, die Grundtechnologie ist, wir nennen das Market Network konzipiert. Das heißt, es ist immer das Unternehmen, der Finanzierungsberater und der Finanzierer. Und die treffen sich und können kollaborativ diese Projekte sozusagen angehen. Und dann können zusätzliche Teilnehmer mit eingeladen werden. Das sind Mitarbeiter, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der für die Buchhaltung verantwortlich ist oder für Finanzen oder auch der Steuerberater. Und dadurch hast du halt einen kollaborativen Prozess, den du digital unterstützt. Und damit schaffst du es eben auch, sehr, sehr komplexe Themen digital abzubilden und das halt immer weiter aus den Daten zu lernen, um halt sozusagen deine Systeme auch weiter auszubauen, um da Automatisierung mittelfristig auch reinzubringen.
Um die persönliche Beratung kommst du wahrscheinlich halt trotzdem nicht drum rum. Wie ist denn da deine Erfahrung, beziehungsweise habt ihr das, als ihr FinCompare gegründet habt, überschätzt, unterschätzt? Müsst ihr doch mehr persönlich machen, als euch eigentlich lieb ist? Oder ist das jetzt so ein Rantasten an das Ganze?
Ja, wir haben es nicht unterschätzt. Ja. Wir haben die Sales-Zyklen teilweise unterschätzt, das auf jeden Fall, aber die Beratung nicht. Ja. Wir sind so gestartet. Ich war ursprünglich mal bei Groupon, das heißt, ich kenne sehr vertriebsstarke Technologieunternehmen. Ja. Also, das war jetzt nicht so neu für mich, aber klar ist das natürlich eine Komplexität, die man irgendwie abbilden muss. Ja. Man hat jetzt eine Art Marketplace, der ist aber jetzt nicht so zweiseitig, sondern der ist eigentlich ja dreiseitig oder n-seitig sogar. Und man muss sich halt überlegen, wie bilde ich das einfach ab und wo wachse ich zuerst. Ja, das ist natürlich eine Thematik. Wir haben dieses Beratungsproblem gelöst, indem wir gesagt haben, wir machen das als erstes in-house, öffnen das jetzt aber sukzessive sozusagen auch in den Marketplace, dass wir externe Berater über eine Art Franchise-System mit reinholen ins System. Ja, und das ist halt die Core-Technologie, da kann eben dann auch von der Bank eingesetzt werden, die ihre eigenen Berater, die hat ja schon die Beratung in-house sozusagen, einfach einsetzt und dadurch einen digital gestützten Prozess hat. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel bei der Commerzbank, weil wir Kunde der Commerzbank sind natürlich.
Sehr gut.
Haben wir versucht.
Seit 5 Minuten wahrscheinlich.
Nee, schon ja, so länger.
Das
ja. Aber wir haben versucht, unserem Finanzmitarbeiter Zugang zum Online-Banking zu geben. Daraufhin haben wir einen Termin in 3 Wochen für 90 Minuten in der Filiale bekommen. Da frage ich mich, warum muss ich jetzt in die Filiale mit dem Buchhalter bei uns, damit der Zugang zum Konto bekommt, und warum muss ich da 90 Minuten sitzen? Was machen wir da eigentlich? Ja? Dann ja, habe ich da mal.
Die Formulare müssen schon ausgefüllt werden.
Ja, oder der Kaffee getrunken, ich weiß auch nicht.
Aber warst du schon da oder ist der noch?
Ich habe dann angerufen, dann ging das doch lustigerweise per Vollmacht und einen Tag später hatte der junge Mann Kontozugang. Aber ich wundere mich einfach manchmal, warum es diese Prozesse intern in den Banken überhaupt noch gibt. Ja? Und das ist halt das, was wir versuchen zu lösen, indem das halt alles digital stattfindet. Da kann auch mal am Sonntag oder am Samstag so eine Anfrage gestartet werden und der Prozess gestartet werden, ohne dass man jetzt erwartet, dass die Öffnungszeiten irgendwie mal stattfinden. Ja.
Claudio, du hast gerade gemeint, also auch wieder Thema Internationalität, Netzwerk, klingt alles nach viel Komplexität, vor allem für den Kunden. Wie ist denn eure Erfahrung beim, wie oft nervt euch der Kunde mit Anfragen, die ihr eigentlich digital abwickeln wollt? Ihr sagt, wir wollen eigentlich gar nicht, dass der anruft, weil das kostet uns ja am Schluss nur Geld, aber kann ich das so, sagen wir mal, gut abwiegeln und managen? Weil wenn ich halt vor allem diesen Netzwerkansatz fahre, sind da teilweise Drittprodukte drin, ja, die ich nicht selber unter Kontrolle habe, wo der Kunde aber trotzdem der Meinung ist, er ruft bei euch an und nicht bei dem, der das Produkt anbietet. Wie geht denn das, wie kriegt man das gemanagt?
Ja, also genau, für den Bereich der Endkunden ist es natürlich so, da haben wir gar keinen Telefonsupport im Moment. Das regeln wir momentan alles über In-App-Chat. Das heißt, das ist sehr innovativ, wird auch sehr gut angenommen. Und darüber hinaus wird ungefähr 25% aller Anfragen momentan komplett per Chatbot erledigt. Umso komplexer die Anfragen werden, umso mehr ist es natürlich notwendig, dass uns der Kunde dann doch erreicht. Das heißt, im Endkundengeschäft hat man immer viel mehr die Problematik, dass man hier erreichbar sein muss. Bei Geschäftskunden haben wir eigentlich momentan nicht die Problematik. Liegt auch daran, dass das Produkt sehr einfach gehalten ist. Es kann zwar sehr viel, aber es ist von der sehr verständlich, was es kann. Es geht eigentlich kaum etwas daneben in dem Sinn. Das heißt, die klassischen Schritte, die man vielleicht bei einer traditionellen Bank gehen muss, wo noch viel an Papierform auszufüllen ist oder sonst irgendwelche Prozesse zu erledigen sind, die gibt es bei uns in der Form nicht. Das heißt, wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen. Heißt aber nicht, dass wir nicht da auch noch sehr viel zulegen müssen, dass wir den Service weiter verbessern. Was die Internationalität betrifft, ist es dann sicher so, einerseits sind wir für Partner ja nur dann relevant, wenn wir eine gewisse Reichweite haben. Das heißt, jede Plattform braucht Reichweite, ansonsten wird auch kein Partner mit uns arbeiten. Das ist einmal der erste Schritt, sehr wichtig für uns. Und dann stimmt schon, dass die Komplexität dann sehr groß wird, wenn wir mehr Produkte einfügen, sozusagen, die über Drittparteien kommen. Da ist aber unsere Rolle die, dass wir sozusagen der First Contact sind und dann entsprechend die Anfragen effizient weiterleiten.
Aber da kommst du dann um den richtigen Support nicht drum herum, vermutlich im Endkundenbereich. Oder nicht im Endkundenbereich, sondern im Geschäftskundenbereich. Oder versucht ihr das auch digital effizient zu machen und sagen, wir sparen uns diese Kostenposition erstmal? Oder ist das noch so ein bisschen Try and Error und schauen, wie weit man da gehen muss?
Es hat weniger mit Sporn zu tun, vielmehr eigentlich mit dem, ob es aktuell wirklich notwendig ist oder nicht. Und aus aktueller Sicht läuft es eigentlich sehr gut. Wir werden da noch mehr investieren und was wir auch natürlich auch tun ist, wir gehen in die einzelnen Länder. Das heißt, wir sind ja nicht nur in unserem Headquarter in London aktiv, sondern wir öffnen ja auch in jedem großen Markt eigene Offices. Das heißt, umso mehr Kunden wir gewinnen, umso mehr werden wir auch lokalisieren. Das heißt, auch der Support wird irgendwann einmal komplett hier in Deutschland in deutscher Sprache abgehandelt.
Jetzt wollte ich noch ein bisschen auf den Bedarf eingehen. Wir haben jetzt so zwei Sachen mal gehört von dir, Chris. Wir wollen das ganze Thema Buchhaltung vereinfachen. Wir wollen da ein bisschen integrieren und die 2 Tage im Monat sparen. Von dir haben wir gehört, so, die wollen eine Vergleichbarkeit haben von den Produkten. Die wollen nicht 8 Wochen warten. Die wollen recht schnell eine Antwort haben. Vielleicht von Martin, von dir, haben sich die Anforderungen in dem Markt geändert über die letzten 2, 3, 4, 5, 10 Jahre? Oder fragt ihr euch auf der anderen Seite, warum gibt es die denn da überhaupt? Da ist überhaupt kein neuer Bedarf entstanden. Das braucht es doch gar nicht. Ja, das können wir doch immer noch genauso lösen. Also hat sich da die Zielgruppe geändert oder ist die Zielgruppe immer noch ähnlich unterwegs, wie sie davor schon war?
Dadurch, dass der Markt halt extrem heterogen ist, ist auch das Thema relativ heterogen zu sehen. Hat ja vorhin dir erzählt, war ja irgendwie vor 2 Tagen noch in einer Kundenveranstaltung im Sauerland, in Lüdenscheid. Wenn man da den klassischen Mittelständler hat, der irgendwie seit 50, 55 Jahre ist, da sind die Anforderungen noch relativ ähnlich, wie sie halt auch vor 10, 20 Jahren waren. Die erwarten, dass der Bankberater das für einen regelt, auch wenn es dann um solche Trading-Themen geht, da will er gar nicht selber irgendwie online machen, sondern er will den Bankberater anrufen und sagen, hier, mach. Auf der anderen Seite natürlich gerade, wir haben jetzt sehr stark den Trend der Nachfolgeplanung, also 2 von 5 Unternehmen suchen quasi Nachfolger jetzt in den nächsten 5 Jahren. Und das werden dann eher so Leute wie hier in dem Raum sein, die natürlich ganz andere Anforderungen an eine Bank haben, wo dann eher solche Services, in Realtime, online verfügbar, jederzeit verfügbar, halt deutlich wichtiger werden. Und als Bank muss man sich diesem sehr heterogenen Feld halt stellen. Ne?
Und da schon auch, delegieren ist schon auch wichtig. Wir sehen das auch, Unternehmer wollen Zeit mit ihrem Kunden oder mit ihrem Produkt verbringen. Die wollen jetzt nicht unbedingt Zeit mit Finanzen verbringen oder in der Buchhaltung oder mit dem Berater, ja. Und das muss man aber schon effizient gestalten, ja, weil wenn das immer über Termine und Face-to-Face funktioniert, wenn ich heute per E-Mail schnell jemanden schreibe bei uns in der Firma, dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Ja.
Natürlich, um euren Case vielleicht ein bisschen zu erklären, natürlich das große Upselling-Potenzial. Wenn du erstmal in der Filiale bist und dann da irgendwie durchgeführt wirst durch die Themen, erhofft man sich natürlich auch wieder andere Produkte verkaufen zu können. Alte Schule halt. Ne?
Aber ich meine, ich glaube auch die Technologieanforderungen generell im Markt, also wenn du es mir anschaust, ich war früher lange in der Buchhaltung, SaaS und sowas, wenn du einfach schaust, die Adoption Rate, ja, momentan im kleinen Segment ungefähr 50-50, 50% machen immer noch so Word und Excel als ihre, ach, die liebe ich, und dann die anderen 50%, aber die anderen 50%, die sind komplett online, die tun auch dann teilweise in Deutschland, im Ausland massiv mit ihrem Steuerberater komplett alles online machen, und da fehlt dann einfach irgendwie die Bank jetzt als das letzte Kernstück, wo eigentlich auch alles zusammenläuft, ja, im absolut. Wesentlichen. Ne? Und diese Rolle, das ist ja auch oftmals, dass ich rausgehe und sage, wir hätten eigentlich jetzt, rede ich mal wir im Sinne von Bank, die Möglichkeit, wir sitzen auf Realtime-Daten, ja, wir haben eine exorbitant geile Möglichkeit, lassen uns aber seit vielen Jahren, also wenn man sich das Buchhaltungsthema anschaut, ja, die sind da seit 10 Jahren damit da dran, die haben aber keine Realtime-Daten eigentlich. Ja, im Endeffekt, wenn man da anfängt, hier eine Kombination zu machen zwischen Bank und Buchhaltung, Realtime-Daten, können wir für beide Seiten richtig geile Produkte entwickeln. Ja. Aber um auf die Frage zurückzugehen, ich meine, ich glaube einfach, der Markt, die Technologie hat sich geändert und sie springen auf andere Produkte rauf, und dann wird auch die Erwartungshaltung an die klassische Bank, ja, hallo, wieso macht ihr jetzt hier nicht mit? Ja, ihr seid doch auch ein Teil dieses Puzzles, ne? Macht mal.
Teil davon ist aber auch Usability als solch. Ja? Es ist einerseits Service, aber ich glaube heute, ich kenne keinen auch unserer Kunden, der jetzt nicht ein iPhone hätte, ja, 50 plus, ja. Also die haben schon viel auch mittlerweile iPhones, Technologien, die sie vielleicht vor 10 Jahren noch nicht hatten. Und da sind sie auch ganz andere Usabilities gewöhnt, ja. Und wenn ich das dann vergleiche mit einem Datev oder so, wo ich immer noch einen USB-Stick reinstecken muss, oder selbst meinem Online-Konto, wo ich mal dann plötzlich ein Haushaltsbuch berechnet bekomme, obwohl wir ein Firmenkonto haben, da frage ich mich dann manchmal, was da so in der Usability auch gedacht ist. Ja, das wird selten vom Kunden wirklich gebaut.
Auch da vielleicht ein ganz interessantes Insight aus meiner Sache. 30% unserer Kunden sind mehr als 10 Jahre selbstständig. Hätte ich so gar nicht vermutet. Ich hätte gedacht, das sind eigentlich so die klassischen Jungsteiger. Das sieht man wirklich, also ich erkläre mir das immer so, ich bin auch so, wenn ich irgendein Problem in irgendwas im Leben habe, da muss doch eine App für geben. Also irgendjemand, es muss doch so lösen sein, irgendwie automatisiert und so. Ne? Und so denkt, glaube ich, schon auch das Alter ist, glaube ich, das spielt da nicht mehr so die richtige, wirkliche Rolle. Wir haben jetzt ein Problem, wir wissen, wie das mit den Steuern, der ganzen Scheiß funktioniert, aber es muss doch automatisierbar sein. Ich will das nicht jedes Jahr wieder machen. Ne? Und also wie gesagt, die Zahlen, meiner Meinung nach, momentan Kunden zeigen mir da ganz klar, dass das jetzt nicht irgendwie ein Trend der Jungen ist, sondern auch wirklich die Leute, die sich darüber Gedanken machen, wir müssen es automatisieren, müssen es wegkriegen, also Effizienzsteigerung und Online-Bank und so weiter.
Ja. Ne? Ja, faktisch, wie gesagt, mit der steigenden Komplexität auch mit Themen, ne, E-Invoicing, hast du nicht gesehen, die wollen sich da gar nicht mit beschäftigen. Insofern, im besten Fall ist es automatisiert und die wissen gar nicht, was im Hintergrund passiert. Ne? Mhm. Das ist früher vielleicht der Berater gewesen, der viele Themen übernommen hat und dann irgendwie auch mit Steuerberatern sich irgendwie in Themen gekümmert hat. Wenn das natürlich voll automatisiert geht, im besten Falle genau, was du sagst, Banking und irgendwie Accounting irgendwie so zusammenpasst, Finanzierung dann noch über verschiedenste Formen einfach erklärt ist, das ist eigentlich das Idealbild und das ist tatsächlich altersunabhängig an der Stelle.
Aber den Punkt, der vorher angesprochen wurde mit der Beratung, das ist ein Punkt, da habe ich noch keine endgültige Meinung drüber, weil ich sehe schon, ja, okay, es muss alles automatisiert werden, aber natürlich komme ich schon ab und an mal an einen Punkt in meinem Business, wo es ja echt komplex ist.
Absolut.
Ja. Und ich glaube, wenn wir uns zurückziehen und einfach nur sagen, okay, jetzt lassen wir jetzt hier Chatbots und sonst irgendwas machen, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Also meine Denke ist eher so, wir müssen eigentlich da schon wieder relativ lange zurück in der Geschichte, wo der Bankberater noch, der das Wort Berater noch mit dem Namen hatte. Natürlich nicht immer. Also viele, die Standardgeschichten, die müssen wir einfach so abklatschen. Ja. Aber es muss schon irgendwie jemand dahinter sein, der dich dann mitnimmt, weil wir sehen es ganz, ganz häufig, die ganzen Anfragen, die wir haben. Es geht ja gar nicht zum Thema Banking an sich. Die Zielgruppe hat einfach viele, viele Fragen, ist mit hoher Komplexität den ganzen Tag konfrontiert, und wenn du eben der Ansprechpartner bist, dann musst du weiter vermitteln, helfen, aber ich glaube nicht, du kannst im Regen stehen. Also kannst du schon machen, aber es ist dann kein besonders guter Service. Ne?
So. Du musst halt Lösungen bringen. Ja? Also es geht um Themen auch wie alleine bei uns, ja, ganz simple Excel-Analysen, Forecasting, einfach Cashflow-Planning, ja, wirklich simple Sachen, die irgendwie, ja, Unternehmer hat halt sein Geschäft irgendwie aufgebaut, ja, von Grund auf, hat aber jetzt nicht mal irgendwann mal ein Praktikum in der Bank gemacht oder ein Master in Finance. Ja. Das heißt, für die ist das teilweise ganz komplex, sowas in Excel aufzubauen. Und wir sehen, dass es teilweise überraschend, mit was für relativ einfachen Mitteln wir Mehrwert da stiften können.
Ja. Also Liquiditätsplanung für ganz viele unserer Kunden, riesen Buch mit 7 Siegeln. Ne? Also die leben oft von der Hand in den Mund. und gucken halt, wie sie am nächsten Tag irgendwie, was weiß ich, der Handwerker, der irgendwie eine Vorfinanzierung von irgendwelchen Rohstoffen oder sonstigen Sachen, also Bauobjekten hat, das ist zum Teil wirklich auf dem Bierdeckel kurz zusammengegangen, kann ich mir das eigentlich leisten überhaupt. Ne? Wenn du da natürlich einen Liquiditätsforecast oder im Sinne von, hey, so sieht's aus und das kannst du dir leisten oder verfecker doch deine Forderungen, die du noch hast, was man dann noch einfach erklären muss, weil das ist jetzt auch
genau, nehmen keine dieser Worte, ne? Das ist die Regel Nummer eins, ja?
Bitte nicht so, ja? Aber in die Richtung geht's halt, ne? Also wie gesagt, UX ist da halt echt stechend, macht's möglichst einfach.
Sag mal, ein bisschen geguckt, wie in der Vergangenheit so die Zielgruppe sich geändert hat. Was sind denn, gibt's denn in dem Bereich Trends, Claudio, wie siehst du denn die nächsten 15 Jahre? Also, passiert da was? Gibt's da eine Entwicklung, wo man sagt, okay, da muss man schon mal ein bisschen gucken drauf, ja? Oder geht das so langsam weiter vor sich hin? Es ist ein bisschen evolutionär oder gibt es einen Bereich, wo du sagst, da kann schon mal auch ein revolutionärer Ansatz sein in der Zielgruppe?
Ja, natürlich. Wir heißen Revolut. Bei uns ist es natürlich...
by the way, sehr schöner Name.
Den Link verstanden.
Es ist aber natürlich so, man kann den Kunden nicht erziehen. Man muss der Sache sicher Zeit geben. Wir können heute natürlich Early Adopters abholen, aber wenn man zurückschaut, was sich in den letzten 2-3 Jahren im Bereich der Fintech- und der Insurtech-Branche getan hat, dann kommt man sehr schnell drauf, dass sich da alles in Richtung Digitalisierung bewegt. Wir haben heute zum Beispiel ein Produkt gemeinsam mit der Allianzversicherung gelauncht, für uns eine sehr große Sache, weil das zeigt auch, wohin die Richtung gehen kann. Wir werden das auch im Bereich der Geschäftskunden machen. Und ich denke einfach, die Zielgruppe an sich ist heute vielleicht noch sehr jung. Also man kann davon ausgehen, beim B2C-Produkt liegt es irgendwo zwischen 20 und 35. In der Tat ist es aber so, wir haben es im Geschäftskundenbereich mit Corporates zu tun. Also nicht nur mit Corporates, aber auch mit juristischen Personen. Das heißt, da ist natürlich das Alter des Corporates sehr interessant für uns. Es sind aber teilweise sehr junge Unternehmen, aber auch ganz gestandene. Das heißt, was ich glaube und was wir glauben, ist einfach, es wird sich alles in die Richtung bewegen. Wir sind heute noch nicht dort, wo wir in einem Jahr sein werden, aber in einem Jahr werden wir dort sein, wo es die Zukunft braucht. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt werden wir ein Produkt anbieten, was, glaube ich, mit keinem Produkt im SME-Bereich mithalten kann.
Wie sehen denn die anderen die Trends? Was passiert denn da am Markt?
Also 15 Jahre ist schon sehr, sehr weit. Ja, jetzt habe ich das Orakel nicht dabei. Aber ich glaube halt schon, dass es zumindest in dem Geschäft, was wir jetzt konkret machen, ja, dass es dahin gehen wird, dass Banken, die ja immer noch den Kundenzugang haben und ja auch einen guten Job machen in vielen Themen, die müssen sich halt so neu erfinden, dass sie halt sagen, gut, hier gibt es Filialen und Beratungsgeschäft und hier gibt es Bank-Kernthemen, das ist eigentlich ein Technologieunternehmen. Ja, das heißt, da gibt es auch nicht... Fintech versus Bank ist ja eigentlich Quatsch. Eigentlich hat ja eine Bank eine enorme Technologiekompetenz in-house und muss da halt mal diese ganzen Legacy-Systeme und auch die Bestandskunden halt in neue, zukunftsweisende Produkte rüberbringen. Ja, und dann kann man sich überlegen, okay, wie monetarisiere ich das oder wie nutze ich da wirklich die Vorteile? Weil eine Filialstruktur zu haben und eine Beratungsstruktur zu haben, ist ein enormer Vorteil. Ja. Wir überlegen uns, teilweise Retail-Filialen aufzumachen, ja, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, ja, weil du sagst, okay, wir sind super digital. Aber da, glaube ich, gibt es einfach in 5 Jahren ordentlich Bewegung, weil das muss sich verändern. Ja. Und da, glaube ich, werden wir sehen, dass sich einfach so diese Offline-Komponente wird überhaupt nicht weggehen und das muss sie auch nicht, sondern die muss sich halt anders monetarisieren. Das sind dann Themen wie Honorarberatung oder auch Payouts wie ein Optio-Pay oder so, wo man halt sich überlegen kann, was gibt es da noch für Revenue-Streams, die wir da noch gar nicht kennen und wie kann eigentlich unsere Kernkompetenz Banktechnologie als solches wirklich Technologie werden, ja, und nicht nur Papier und Drucker und so.
Ja, ja. Also es ist ein super Pitch für die Banken schon mal gewesen, herzlichen Dank dafür. Erstmal. Also kann ich eigentlich nur dir beipflichten, also sehe ich im Endeffekt auch. Und bei uns, der Vorstand hat es ja auch ausgerufen und gesagt, die Commerzbank wird ein digitales Technologieunternehmen. Da gibt es dann von den Fintechs immer ein bisschen Schmunzeln an der Stelle, aber es ist ja faktisch so. Ne? Wir haben ja auch heute schon große IT-Systeme, die eben diesen Evolutionssprung machen müssen, ne? Von der Legacy-Welt eben in das, was halt heute eine Amazon und Co. hinstellt an Systemen. Und ich glaube nach wie vor, dass digital und persönlich sich nicht ausschließt, sondern eigentlich in einer harmonischen Zusammensein eben leben muss, weil es nach wie vor Beratungsthemen und Beratungskunden geben wird, die eben das auch benötigen noch. Aber halt viele, viele, gerade Standardgeschäft sicherlich über die digitale automatisierte Strecke abgefackelt wird. Und da dann zu gucken, wie man als Bank mit Fintechs, mit anderen Partnern da im Grunde genommen in einem Ökosystem Ansatz gemeinsam das Thema angehen kann. Ich möchte dein Thema von vorhin nicht klauen, aber ich würde vielleicht die Überleitung machen. Wir haben vorher ein bisschen gesprochen. Es ist auch, glaube ich, gar nicht Fintech versus Bank oder so, sondern eher die Frage, wie wir das gemeinsam machen. Und Vielleicht deinen Gedanken, damit
ich dir... Nee, genau, ich meine, das war gestern auch schon ein bisschen die Diskussion. Ich meine, ne, ist abstrus, ja, natürlich kooperieren wir miteinander, wir sprechen, wir sitzen hier in einem Raum. Das ist so ein bisschen Yesterday's News, finde ich. Die wirkliche Frage, die da draußen steht, da gibt's Player. Ne, wenn ich mir mal Amazon nur als Beispiel anschaue, ja, das ist doch das Spannende. Ne? Wir haben alle den Artikel gelesen, die Kreditkarten gibt's in 5 Jahren nicht mehr und so weiter und so fort. Was da eigentlich gerade passiert und wenn man in die Zukunft schaut, ne, wenn auch eine Firma, wie ich sie selber habe, die wird es in 15 Jahren in der Form nicht mehr geben. Und das ist auch das Ziel, wo wir hinarbeiten. Ich möchte, dass der Kunde eigentlich im Idealfall, wenn wir jetzt wirklich 15 Jahre, so lange Zeit, ne, dann verbringt er hoffentlich wirklich nicht mehr als 3 Minuten mit dem Produkt, das ich heute habe. Ne? Es ist komplett alles automatisiert, läuft so weit rum, wenn man sich mal anschaut, ich habe lange in Dänemark gelebt, Steuerthemen und sowas, da läuft es ja schon so im Endeffekt. Ne? Du loggst dich nur noch ein und machst was, wenn irgendein Problem ist. Aber normal läuft das Ganze automatisiert einfach so vor sich hin. Ne? Da ist die ganze Geschichte und dann wird es irgendwie, da kann ich jetzt auch nicht in die Glaskugel schauen, tief reingehen, in diese Player. Man ist dann irgendwie ein Bestandteil von Amazon, Facebook, Google. Ich kann es jetzt gerade nicht ganz genau sehen. Aber die wirkliche Frage, ich denke von uns aus Fintech-Sicht, ist es relativ einfach vorzustellen. Die Frage, die ich sehr spannend finde in dem Zusammenhang, was heißt das eigentlich für die Banken? Ja. Können die sich wirklich so ändern? Werden die geschluckt? Werden sie komplett überflüssig gemacht, weil die Amazons dieser Welt selber diese Services anbieten kann? Kann ich jetzt auch nicht sagen, aber das ist, glaube ich, wäre dann für die nächste, fürs nächstes Jahr das Thema.
Lustigerweise hast du mir meine letzte Frage geklaut. Bei 2 Panels überstanden, ohne Amazon, Google und Facebook wirklich zu nennen. Ja, ist ungewöhnlich. Ja. Aber da wäre nur die Frage, was haben die für eine Rolle in dem Kontext? Hast du ja so ein bisschen schon beantwortet. Die werden ja, wenn man sie anguckt, gibt es ja kein Geschäftsmodell auf der Welt, wo nicht jemand die Frage stellt, was macht eigentlich Google? Und hier auch genauso, was macht eigentlich Google? Was ist da die Strategie? Stefan, Claudio, vielleicht noch zum Abschluss, wie seht ihr das? Haben die da ein Stake drin oder ist es das klassische, die haben halt überall ein Stake drin, deswegen da ja auch?
Also Amazon verleiht ja schon an SMEs, ja, an Händler. Die haben in England und in den USA haben die über 1 Milliarde bereits verliehen, ja. Wir bieten das auch an mit Partnern von uns, die sich auf Amazon-Händler spezialisiert haben, also Elbe Finanzgruppe zum Beispiel mit Amacash, ganz, ganz cooles Produkt eigentlich, und haben da enorme Nachfrage. Also das ist unglaublich, was da an Kundennachfrage ist, weil das sind halt auch so Amazon-Händler als solche, die muss man ja als Kundengruppe sogar mal verstehen. Ja? Die kriegen bei einer Bank im klassischen Sinne kein Geld, weil sie nicht finanzierbar sind, weil sie entweder Startups sind oder halt Zahlen, damit kann keine Bank richtig arbeiten am Ende des Tages. Ja. Aber hier gibt es von Amazon aus dem Shop-System plötzlich ganz relevante Daten über deren Umsätze. Ja. Wenn ich das jetzt kombiniere mit Kontobewegungen und anderen Datenquellen, dann habe ich da ein enorm interessantes Datenprofil, wo ich schon auch ein Lending-Business drauf aufbauen kann. Ja. Ja. Und wir sehen da Kunden, die teilweise mit unter 10 Mann Mitarbeiter zahlen, 30, 40 Millionen Euro Umsatz über Amazon machen. Ja, und das sind halt Zielgruppen, die sind enorm wachsend. Ja. Ich würde mir da gar nicht nur Sorgen machen um Amazon als solches, machen die Lending, sondern auch diese Businesses, die auf diesen Plattformen, die kleinen Merchants, die auf diesen Plattformen entstehen, das ist eine riesen Zielgruppe, die wird komplett ignoriert von den meisten Banken. Und da sehe ich schon einen interessanten Trend hin. Ja, da gibt es auf der einen Seite eine Zielgruppe, bis Amazon mal nach Deutschland kommt. Ja, das kann nächstes Jahr passieren, kann aber auch erst in 4 Jahren passieren. Ja, zaubern können die auch nicht, die haben auch ihre Probleme. Aber bis dahin gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe hier, die man bearbeiten kann. Ja, und da gibt es alternative Finanzierer, die sind ein bisschen schneller manchmal. Aber warum? Ja, ich glaube, da kann man schon auch hingehen und selbst im Amazon auch ein bisschen Paroli bieten.
Gut, zeitlich sind wir durch, oder? Haben wir noch 10 Minuten?
Wir haben natürlich noch 10 Minuten. Vor allen Dingen haben wir noch ein paar Minütchen für Fragen aus dem Publikum. Also erstmal vielen Dank natürlich an das Panel hier oben. Da vorne haben wir schon die erste Wortmeldung. Kurzer Hinweis, wenn ihr euch nicht meldet, dann nehme ich euch dran. Ja? Also damit das schon mal klar ist.
Grüß euch. Vorher ist mal das Stichwort gefallen, Banken hätten eine hohe Technologiekompetenz. Das wage ich mal zu bezweifeln. Also wenn ich mir die modernen Technologien anschaue, um die es sich jetzt handelt, also Data Analytics, kognitive Systeme, künstliche Intelligenz, da müssen die Banken genauso lernen wie jeder andere Player im Markt auch. Das Wissen, das Technologiewissen, das die Banken haben, das ist veraltet. Sie denken in Silos und dieses Silo-Denken hilft ihnen aber jetzt im Moment nicht wirklich weiter. Das heißt, diese Kompetenz, die sie jetzt bräuchten, die müssen sie sich genauso anlernen und aneignen, wie ihr das auch müsst, als kleine Startups, nur seid ihr halt in einer schnelleren marktlichen Geschwindigkeit unterwegs. Aber wie man im Netz monetarisiert, wie man Dienstleistungen vernetzt, wie man Stakeholder an die eigene Plattform anbindet, also da sehe ich nicht so wahnsinnig viel Technologiekompetenz im Moment noch bei den Banken.
Das ist aber auch schwierig, an Banken ranzubringen, ja. Also die meisten großen Banken haben ihre Labs, haben ihre Hackathons, ja. Und da wirst du, wenn du als Startup da mal anklopfst, wirst du als erstes da rein verfrachtet. Ja? Das heißt, du redest nicht mit irgendwie Entscheidern, ja, und du willst ja eigentlich ein ernstes Geschäft hier aufbauen. Du bist jetzt nicht irgendwie 19 und irgendwie an der Uni und versuchst jetzt hier irgendwie Fintech zu machen, weil du es gelesen hast. Ja? Und jetzt darfst du da im so Startup-Zoo im Lab sitzen und irgendwie Club Mate trinken. Ja? Das ist dann so... Wo die Technologie dann entwickelt wird, ja, und der wird natürlich wird die nicht in die Bank hineingetragen, ja, und ich glaube, da muss es halt irgendwie hingehen. Wie schafft es eine Bank, diese schon innovativen Menschen, die sie auch eingestellt haben, ja, es gibt in den Banken auch, sind ja viele hier heute im Raum heute, gibt es ja schon die Leute, die mitdenken. Das Problem ist halt, wenn du einen Konzern managst mit Tausenden an Mitarbeitern, dann hast du da ein Culture-Programm eigentlich, das du erstmal durchsetzen musst, und das schaffst du halt nicht, indem du die Vorstände durch nur Silicon Valley cast und halt deine Labs irgendwie beschäftigt, sondern du musst ganz unten anfangen und auch die Leute in der Filiale abholen. Ja, weil die haben Angst vor dir. Ja, wenn ich mit denen rede, die haben teilweise Angst vor mir, obwohl ich überhaupt nichts Böses will, aber die verstehen das einfach nicht. Ja, und die kriegen natürlich aus Medien, aus verschiedenen Quellen, wird denen ein bisschen Angst gemacht vor der neuen Welt und vor der Veränderung, ja, haben Angst um ihren Job. Ja. Und das ist wichtig, dass man da ganz unten auch in der Bank anfängt und da in so einem Konzern so ein Change Management Programm startet, um halt Digitalisierung wirklich reinzubringen. Und es geht eben nicht nur top-down.
Es ist kein Technologiethema, es ist ein Legal- und Compliance-Thema, aus meiner Sicht. Technologie, ja, das könnte man, da muss man auch lernen und so weiter und so fort, aber wo ich ganz persönlich Erfahrungswerte sehe, ne, dass da hakt der Schuh. Ja, auf der Ecke, und da hatte ich auch schon einen Vorredner, der das auf der anderen Seite auch ähnlich sieht.
Ja. Ich bin jetzt vor einem halben Jahr selber in die Bank reingekommen, aus der Telekommunikationsbranche, also durchaus technisch affiner, um es mal vielleicht so zu formulieren. Und es ist halt nach wie vor in der Bank, wie kommst du in die Bank rein? In der Regel über eine Ausbildung, Bankausbildung. Ich habe Leute getroffen, die genauso alt sind wie ich, Mitte 30, die sagen, ich bin seit 19 Jahren in der Bank. Ich sage, huch, wie geht das denn? Ne? Aber klar, mit 16 irgendwie in der Ausbildung rein. Und da lernt man Bankfachwesen. Da lernt man nicht IT und Softwareentwicklung und Agile Management, Design Thinking und solche Themen, sondern ich lerne, wie kriege ich ein Konto verkauft, und ein Konto ist ja das Ankerprodukt. Und Großteil der Banker sind halt Banker, sind halt keine IT-Leute. Ne? Und genau das, was du angesprochen hast, ist halt eine der großen Herausforderungen, sowohl auf der Kulturseite als aber auch auf der IT-Legacy-Seite, weil vor 20 Jahren waren Banken mit die IT-Unternehmen quasi in der Wirtschaft, haben dann halt ein, zwei Technologiesprünge halt verpasst, die sie jetzt halt aufholen müssen. Ne? Also diese zwei Herausforderungen, ich habe das super schön gerade, glaube ich, dargestellt. Ist auch das, was ich halt intern beobachte. Aber ich glaube, die Banken haben es zumindest verstanden, dass diese Herausforderung da ist und dass man jetzt nicht mit darauf warten, dass die Zinsen wieder anziehen und Einlagen wieder Geld abwerfen, dass das der Heilsbringer ist. Ne?
Zu dem Thema,
Schock. Ich habe noch einen kleinen Punkt zu dem Thema Compliance, ja, weil das ist schon ein wichtiger Punkt auch, ja. Ja, es ist ein Legal- und Compliance-Thema, aber ja, da gibt es auch Lösungen dazu. Ich glaube, das ist halt immer, wir hatten es, glaube ich, in dem vorigen Panel oder dem davor, wo es darum ging, dass es, man muss halt jemanden finden, auch innerhalb der Legal-Abteilung oder Compliance-Abteilungen, der halt nicht nur die Probleme sieht, sondern auch die Chancen. Ja?
Es gibt immer Lösungen, es ist nur die Frage der Zeit.
Aber so Cloud-Entwicklungsumgebungen und solche Themen, das ist schon nicht easy im Bankenfeld umzusetzen. Ne?
Lass uns noch weitere Fragen reinnehmen. Ja, man merkt, also es wird mehr gefragt, nachdem wir das Internet ausgeschaltet haben. Das funktioniert schon mal ganz gut. wir haben noch eine weitere Rückfrage von hier hinten.
Jared Preston, Deutsche Postbank. Bin aber auch erst seit sehr kurzem unter die Banker gegangen. Ich bin eigentlich ein Software-Mensch. Stichwort ist gefallen, Amazon, good. Die haben aber eigentlich zwei Sachen, die sie zu einer tödlichen Kombination machen. Das eine ist Technology, klar. Das andere ist Customer. They understand the customer. Und da ergibt sich aber für mich die Frage, weil die gehen jetzt munter mit Konzepten und so weiter zu Regulierern und sagen, this is what we want to do. How do you feel about this? Und kommen Stück für Stück einfach weiter. Wer wird die erste Bank oder die ersten Fintech sein, die mit Amazon kooperieren? Und wer wird die erste Bank sein, who runs on AWS? Wie steht man zu so einer Kooperation eigentlich offen?
Also ganz kurz als Einwurf. Wir versuchen tatsächlich gerade herauszufinden, ob man ein Konto über Amazon vermarkten könnte, ganz konkret. Aber untersuchen wir gerade, ist relativ kompliziert, aber nachdem O2-Verträge verkauft über Amazon, habe ich dann gesagt, naja gut, warum könnte man nicht theoretisch auch ein Geschäftskonto über Amazon verkaufen? Ist natürlich jetzt ein ganz kleiner Schritt und ist eine Kooperation ist sicherlich ein, aber schon allein dieses Denken in diese Richtung, ich bin mir sicher, das wird im nächsten Jahr passieren. Die ersten werden es machen und dann wird es immer tiefer gehen, weil ja richtig, sie haben die Daten und das ist das die Grundlage, auf der man arbeiten kann, ne?
Ja, und halt beide Seiten, im SMI-Bereich, ja, die Merchants halt auf der Plattform, aber auch die Konsumenten, ja, das ist natürlich, und die Konsumentenanzahl, die Amazon hat, ist natürlich noch viel größer. Also da ist das Risiko, gerade im Consumer-Bereich, dass eine Amazon eben ein Konto einfach mal macht, auch in der Partnerschaft im ersten Schritt, ja, die sind ja da sehr commercial thinking in dem Sinne, ja, die sagen halt, gut, dann machen wir halt eine Partnerschaft mit einem Revolut, ja, oder so, die halt einen Consumer-Teil auch anbieten. Und plötzlich haben die ein Konto und die lernen halt aus den Daten, schauen sich das ein bisschen an und wenn das für sie Sinn macht, machen die selber. Ja, und das ist natürlich eine Gefahr, die da immer im Raum steht. Aber ich glaube, man sollte sich da nicht so, ja, was sollen wir jetzt machen?
Opportunity.
Ja, genau, genau, Opportunity. Genau, was sollen wir jetzt machen? Weil so, man kann sich jetzt hinlegen und totspielen oder wir können jetzt halt irgendwie versuchen, da eine Lösung zu finden. Und ich glaube, da haben wir heute hier im Raum die passenden Leute für.
Wir haben noch eine Frage, wäre, glaube ich, auch dann tatsächlich die letzte Frage. Tobias.
Ja, ganz anderes Thema, politische Frage an Claudio. Ihr habt ja ein internationales Geschäftsmodell, Headquarter in London. Wie geht ihr mit dem Brexit um?
Ja, das ist bei uns relativ einfach. Wir stellen uns global auf, das heißt, wir haben ja regulatorische Voraussetzungen in jedem einzelnen juristischen Region sozusagen. Einerseits Europa, andererseits UK. Aber wir haben genauso dieselben Herausforderungen in Kanada, in Amerika, in Australien, Hongkong, Singapur, alles Märkte, die wir jetzt in Kürze launchen werden. Ganz kurz noch zu deiner Frage, wer wird die erste Bank oder Banking-Plattform sein, die mit einem großen Technologie-Player kooperiert? Will es nicht vorwegnehmen, aber das werden wir sein. Und insgesamt kann ich noch zu der Frage noch kurz anschließen. Ja, die Österreicher waren immer schon vorne dabei. Und vielleicht ganz kurz noch zu deiner Frage. Ich glaube, ich komme da nochmal zu deiner Frage, aber mir ist wichtig, weil wir sie gleichzeitig abhandeln können. Ich glaube, Banken haben eine sehr große Kompetenz im Bereich, wie kann man Finanzprodukte anbieten. Sie haben sicherlich nicht die Technologiekompetenz in dem Sinn. Die Frage ist, wer wird die Schnittstelle sein zum Endkunden hin? Das werden Plattformen sein, ohne Frage. Die Einladung von unserer Seite an alle traditionellen, alteingesessenen Banken ist, mit uns zu sprechen. Viele von euch haben 100, 150 Jahre Vergangenheit, mit uns habt ihr 100 Jahre Zukunft. Und in dem Sinn, glaube ich, ist das der richtige Weg, dass man kooperiert, dass wir auch zum vorigen Panel anschließt. Noch einmal zurück zum Brexit, für uns überhaupt kein Thema. Wir werden überall dort, wo wir es brauchen, unsere eigenen Lizenzen soweit holen. Das heißt, auch am europäischen Festland.
Macht ihr aber über die Wirecard an, ne?
Also wir, ich kann das heute auch schon sagen, wir werden sicherlich eine eigene europäische Banklizenz in Kürze bekommen. Und wir haben auch mittlerweile eigene Lizenzen, was Mastercard und Visa betrifft. Okay. Das heißt, die Kernplattform an sich, und das ist auch der große Mehrwert, den wir bauen im Hintergrund sozusagen, wir haben wirklich eine sehr tolle technologische Plattform, die auch unter anderem Grund ist, warum bei uns sehr viel investiert wurde.
Die Österreicher. Ja. Ja. Wie ein roter Faden. Zeigen uns immer, wie das Banking funktioniert. Sehr schön. Ich sage vielen lieben Dank an euch nochmal. Ich glaube, da ist ein Applaus durchaus...